Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um den Aufbau einer Wasserstoffpartnerschaft mit Westafrika. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere jetzigen Gäste. Das ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek. Herzlich willkommen an Sie. Zu meiner Rechten dann hat Platz genommen Dr. Stefan Kaufmann. Er ist der Innovationsbeauftragte grüner Wasserstoff. Zu meiner Linken hat Platz genommen Christoph Kannegießer, er ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Und ganz außen hat Platz genommen Solomon Mbabuyeze-Agbo. Er ist Projektkoordinator des Projektes und er wird auf Deutsch sprechen und dann aber, wenn es Fragen gibt, auf Englisch antworten. Ich hoffe, das ist für die Mitgliedschaft so in Ordnung. Wir beginnen mit Frau Karliczek. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es gibt ja bei Ministern immer so Themen, die Lieblingsthemen sind. Und das, was wir heute besprechen, gehört definitiv zu meinem Lieblingsthema und zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, was wir uns für eine Aufgabe vorgenommen haben, um grünen Wasserstoff wirklich auch in der Breite salonfähig, wirtschaftlich für uns zu einem echten Motor zu machen und was wir dafür alles tun müssen. Und heute werden wir uns mit einem kleinen Ausschnitt beschäftigen. Sehr geehrter Herr Kannengießer, lieber Herr Innovationsbeauftragter Kaufmann, lieber Stefan, lieber Herr Agbo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit und ich finde, das ist mittlerweile an ganz vielen Stellen auch spürbar. Und wir wollen doch unseren Kindern und Enkelkindern einen Planeten hinterlassen, in dem es sich auch in 50 oder 100 Jahren noch gut leben lässt. Und deswegen wollen wir den Ausstoß von schädlichem CO2 in die Atmosphäre verringern und so schnell wie möglich stoppen. Und wir können das erreichen, wenn wir unser Energiesystem auf neue Säulen stellen. Und der engagierte Einstieg Deutschlands in eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft ist dafür ein ganz zentraler Schlüssel. Nachhaltig ist Wasserstoff dann, wenn er durch regenerative Energien wie Sonne und Windkraft hergestellt wird. Und wir können grünen Wasserstoff hierzulande erzeugen. Gerade Wasserstoff und gerade Windkraft auf hoher See ist dazu eine vielversprechende Option. Das Leitprojekt H2 Mare, was wir vor einiger Zeit auf den Weg gebracht haben und das hierzu die Technologieentwicklung vorantreibt, habe ich Ihnen ja schon vorgestellt. Und klar ist aber auch, dass der absehbare Bedarf an grünem Wasserstoff insbesondere in der Industrie, aber eben zum Beispiel auch im Schwerlastverkehr und in anderen Bereichen die heimischen Erzeugungskapazitäten bei weitem übersteigen wird. Und das gilt umso mehr, als die Nachfrage nach erneuerbarem Strom erheblich zunehmen wird. Wir müssen nur mal an den Ausstieg aus Kohle und Atom denken.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Kurzum, Deutschland ist Energieimportland und wird es auch in Zukunft bleiben. Und nach Zahlen des Bundesumweltamtes hat Deutschland 2019 rund 70% des Energieaufkommens durch Importe diverser Energieträger gedeckt. Hauptsächlich fossile Brennstoffe, vor allem Öl und Gas, das hierzulande verbraucht wird, haben wir nahezu vollständig importiert. Und um unsere Klimaziele zu erreichen, ist auch hier der Umstieg auf erneuerbare Energien notwendig. Und dazu werden wir eben grünen Wasserstoff in großem Stil importieren müssen. Und dafür werden wir jetzt die Grundlagen schaffen. Darum soll es heute gehen. Denn Deutschland braucht neue Lieferanten. Wir wollen Wasserstoffpartnerschaften mit Afrika aufbauen. Denn dort herrscht vielerorts eine sehr gute Bedingung für die Produktion. Und ich will Wasserstoffpartnerschaften mit Afrika, von denen dann auch beide Seiten profitieren. Die afrikanischen Länder, weil sie dadurch einen enormen positiven Entwicklungsschub erhalten und wir in Europa, um langfristig Industrienation bleiben zu können und damit eben auch unseren Wohlstand zu sichern. Und Sie werden sich jetzt fragen, warum propagiert das Bundesforschungsministerium immer so die Bedeutung des grünen Wasserstoffs? Grüner Wasserstoff, und ich werde ja nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen, und das war mir eben auch bei all den Themen, die wir in den letzten Jahren in der Bundesregierung dazu hatten, ist eine Schlüsseltechnologie für das Erreichen unserer verschärften Klimaziele. Und durch ihn können wir eben gerade jene Bereiche klimafreundlich gestalten, die heute das Klima am meisten belasten. Fern- und Schwerlastverkehr, Wärmeversorgung und natürlich allem voran die Industrie. Und für Schiffe, Flugzeuge, Schwerlastverkehr, Wärmepumpen, aber auch für die Transformation zu einer klimaschonenden Industrie werden enorme Mengen an grünem Wasserstoff gebraucht. Und das bedeutet, wir werden zukünftig noch mehr Energie importieren müssen und müssen gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren in unserem Land verstärkt vorantreiben. Und bereits vor der Verkündung der nationalen Wasserstoffstrategie haben wir begonnen, das Potenzial anderer Staaten für die Produktion von grünem Wasserstoff zu untersuchen. Sie sehen also auch, das ist etwas bei uns Langfristiges im Haus. Und zu den untersuchten Regionen gehört eben auch Afrika. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung haben wir jetzt ganz gebündelt in dem sogenannten Potenzialatlas grüner Wasserstoff in Afrika zusammengefasst. Für 31 afrikanische Staaten des westlichen und südlichen Afrikas untersucht er, welche Möglichkeiten vor Ort für die Produktion und auch für den Export von grünem Wasserstoff vorhanden sind. Und dabei werden ökologische, ökonomische, soziale und auch technische Kriterien berücksichtigt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute den Potenzialatlas für die 15 Länder der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS vorstellen können. Diese Region ist eine der am dynamischsten wachsendsten Wirtschaftsräume der Welt. Hier leben ungefähr 400 Millionen Menschen. Das sind ungefähr ein Drittel der Einwohner Afrikas. Und die ECOWAS-Staaten können über ein beträchtliches Wirtschaftswachstum von 5-8% seit 2010 pro Jahr vorweisen. Und meine Damen und Herren, die Ergebnisse des Potenzialatlases alleine zeigen für diese Region schon sehr, sehr klar, dass laut unserer Studie in Westafrika ein Erzeugungspotenzial von bis zu 165.000 Terawattstunden grünem Wasserstoff pro Jahr vorhanden ist. Und das ist eine gigantische Menge. Ich will das mal so ein bisschen für Sie einordnen. Wir reden hier vom 1.500-fachen dessen, was 2030 prognostizierter Wasserstoffbedarf Deutschlands ist. Oder, um das noch anders einzuordnen, dem 300-fachsten des jährlichen Stromverbrauchs von Deutschland, der in 2020 bei knapp 560 Terawattstunden lag. Die Kosten für grünen Wasserstoff aus Afrika sind schon heute wettbewerbsfähig. Konventionell hergestellter Wasserstoff ist aktuell für rund 1,50 Euro, Erdgas für etwa 1,20 Euro je Kilogrammstunde zu haben. Und steigt der CO2-Preis nachhaltig, wird eben auch der grüne Wasserstoff im Vergleich attraktiver. Und der Potenzialatlas hat ermittelt, in Westafrika können wir schon heute bis zu 120.000 Terawattstunden jährlich für unter 2,50 Euro pro Kilogramm produzieren. Und Tendenz ist sinkend. Westafrika hat mit 2-4 Cent je Kilowattstunde PV-Strom oder mit 2-15 Cent je Kilowattstunde Windstrom sehr günstige Erzeugungskosten für erneuerbaren Strom und damit weltweit auch die günstigsten Standorte. Und das liegt eben nicht an den Lohnkosten, sondern an den günstigen geografischen und klimatischen Bedingungen. Und wenn wir uns nur einen Bruchteil davon erschließen können, dann bietet das ganz neue Optionen für den Weg in eine grüne Wasserstoffwirtschaft auf der einen Seite für Deutschland, aber selbstverständlich auch für die Länder vor Ort. Und Westafrika verfügt übrigens schon über wichtige Infrastrukturen für den Transport. Es gibt in Westafrika 4 große Häfen, in 2 Jahren werden es 5 sein. Und zusammengefasst heißt das, Westafrika kann zu einem tragenden Akteur des globalen Energiesystems von morgen werden. Und eine Wasserstoffpartnerschaft lohnt sich genau aus diesem Grunde gleichermaßen für Deutschland und Westafrika. Und der Potenzialatlas zeigt, ob und wie eine Region in Westafrika von grünem Wasserstoff profitieren würde. Er zeigt beispielsweise auch die lokale Energieversorgung, den Arbeitsmarkt, die örtliche Bildung, Gesundheit und auch individuelle Entwicklungschancen. Die eigens entwickelten Algorithmen sind so komplex, dass das Team des Potenzialatlasses dafür Rechenzeit beim Jülicher Supercomputer angemietet hat. Und das Fazit nach diesen aufwendigen Rechnungen lautet: Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land wird die Produktion von grünem Wasserstoff fast überall in Westafrika funktionieren und das mit hohem gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Nutzen. Und mit Hilfe des grünen Wasserstoffs könnte Afrika sich als ein weltweites Powerhouse positionieren. Die Staaten könnten so in ihrer eigenen nachhaltigen Entwicklung einen kräftigen Schub bekommen. Denn wir wollen beim Aufbau der westafrikanischen Wasserstoffwirtschaft eben keine neuen Abhängigkeiten schaffen, sondern ganz bewusst partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und aus dem Scheitern des Desertec-Projektes, was wir ja, glaube ich, alle noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, haben wir doch vieles gelernt. Nämlich, dass die Einbindung der Menschen und auch der Politik in den involvierten Ländern unerlässlich ist und dass solche großen Projekte, wie wir sie uns vornehmen wollen, eben nur zusammen mit allen Beteiligten gelingen können. Und zwei Punkte sind mir mit Blick auf eine deutsch-afrikanische Wasserstoffkooperation an dieser Stelle besonders wichtig. Das erste ist, bevor wir eben im großen Stil grünen Wasserstoff nach Deutschland importieren, muss zuerst der Energiebedarf vor Ort in Afrika gedeckt werden. Und hier kommt auch dem Potenzialatlas ein wichtiges Ergebnis zu. Es ist nämlich problemlos möglich, ohne die Produktion von grünem Wasserstoff erheblich einzuschränken. Und das Zweite ist, die Produktion von grünem Wasserstoff darf auch die örtliche Wasserversorgung nicht negativ beeinflussen. Und deswegen wollen wir vor Ort in großem Stil Meerwasser entsalzen. Denn ohne die Entsalzung würde die potenzielle Wasserstoffproduktionsmenge in Westafrika um 80% sinken. Genauer gesagt wären es dann noch 24.000 Terawattstunden. Das ist, wenn man vergleicht mit dem, was wir heute verbrauchen, immer noch eine beeindruckende Zahl. Aber es geht ja darum, die Chance zu nutzen, durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft eine nachhaltige und gesicherte Wasserversorgung für auch meine noch wachsende Bevölkerung in Afrika sicherzustellen. Und unser Haus wird das Thema Wassermanagement für die jeweiligen Bedingungen deswegen besonders im Blick behalten. Berücksichtigen wir all die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, entsteht eine Win-Win-Situation. Afrika kann sich selbst mit nachhaltiger Energie versorgen und von einer nachhaltigen Energie- und Wasserversorgungsinfrastruktur profitieren, sowie auf der anderen Seite mit dem Export von Wasserstoff Geld verdienen. Deutschland kann perspektivisch seine Teile des Bedarfs an grünem Wasserstoff aus dieser Region decken und vom Technologieexport selbst dann noch profitieren. Und mit dem Wasserstoffpotenzialatlas schaffen wir eine wissensbasierte Entscheidungshilfe für Unternehmen und Investoren, jetzt in westafrikanische Wasserstoffprojekte zu investieren. Und damit ist dieser Potenzialatlas ein Angebot an deutsche Unternehmen und Investoren, ihr Engagement in Afrika faktenbasiert in Gang zu setzen oder für die, die schon da sind, vielleicht zu verstärken. Wir wollen jedenfalls unsere Unternehmen gezielt unterstützen, gemeinsam mit afrikanischen Partnern maßgeschneiderte Lösungen für die Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Und auch hier werden wir Mittel aus unserem Konjunkturpaket dafür einsetzen. Ich denke ganz besonders an deutsche Technologieentwickler wie etwa Elektrolyseurhersteller oder auch die Nutzer von grünem Wasserstoff, sowohl in Afrika als in Deutschland, aber selbstverständlich auch an Investoren, die mit ganz konkreten Projekten den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorantreiben. Lieber Herr Kannengießer, ich danke Ihnen, dass Sie uns heute Ihre Einschätzung aus Sicht der deutschen Wirtschaft zu den Ergebnissen des Atlases geben werden. Damit haben wir dann, glaube ich, schon eine sehr gute Perspektive, wie die Wirtschaft daran zu gehen gedenkt. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend unsere nächsten Schritte aufzeigen. Am 8. Juni werden wir bereits einen Industrieworkshop bei einer Konferenz des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft durchführen. Und ich freue mich, dass ich diesen Termin gemeinsam mit meinem Kollegen Minister Müller und dem Bundesentwicklungsministerium und natürlich auch mit meinem geschätzten Partner aus unserem Haus, mit Herrn Dr. Kaufmann, durchführen darf. Der zweite Teil ist, dass wir im ständigen Dialog mit den afrikanischen Partnern sind. Am 10. Juni werde ich mich mit meinen Ministerkollegen der ECOWAS-Staaten zu einer Ministerkonferenz treffen. Und Wasserstoff ist das Thema, was ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und der dritte Punkt ist, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann mit weiteren Daten auf Sie zukommen werden, nämlich wie es in den 16 Staaten des südlichen Afrikas aussehen wird. Und ich denke, Sie sehen alleine an diesen drei Punkten, dass wir mit Hochdruck weiter daran arbeiten, gute Partnerschaften mit Afrika aufzubauen. Und meine Damen und Herren, mit dem Potenzialatlas Wasserstoff haben wir jetzt ein Werkzeug in der Hand, um mit hohem Tempo einen klugen Fahrplan entwerfen zu können, wie wir grünen Wasserstoff made in Africa und Technologien made in Germany so schnell wie möglich in den Einsatz bringen können. Und dass das schon heute möglich ist, das verdanken wir den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Potenzialatlases. Und stellvertretend für alle geht deswegen mein ganz herzlicher Dank an Dr. Mumini Savadogo, den Exekutivdirektor von WASKAL. Leider kann Herr Savadogo heute nicht bei uns sein oder eben auch andere Vertreter aus Westafrika, weil das ja im Zuge der Pandemie noch nicht möglich ist. Umso mehr freut es mich aber, dass Sie, lieber Herr Dr. Akpo, heute bei uns sind. Denn Sie sind nicht nur ein exzellenter Wissenschaftler mit hervorragender Perspektive, sondern zudem Leiter des Projekts Potenzialatlas Wasserstoff und in dieser Funktion sowohl mit WASKAL als auch den weiteren afrikanischen Partnern im ständigen wissenschaftlichen Austausch. Und der Atlas selbst ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen den afrikanischen Staaten und Deutschland. Und daher freue ich mich, dass Sie uns heute Ihren Blickwinkel auf die Forschungsaktivitäten vor Ort nahebringen werden. Sie stammen aus der Region, über die wir reden, und Sie verkörpern damit genau den Anknüpfungspunkt oder den Verknüpfungspunkt zwischen Deutschland und Westafrika. Sie und Ihr Team stehen in ständigem Kontakt mit 15 Länderteams in Westafrika, die bei der Datenerhebung und der Datenauswertung eine tragende Rolle gespielt haben. Und lieber Herr Akpo, ich weiß, dass Sie sehr gut Deutsch sprechen, aber wir haben natürlich vollstes Verständnis dafür, dass Sie gleich die Fragen der Journalisten lieber in Englisch beantworten möchten. Und jetzt komme ich zum Schluss. Grüner Wasserstoff kann einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern in Afrika genau diese Entwicklung vorantreiben. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Wohlstand keine Gegensätze sind, sondern ein wichtiger Baustein in der weiteren Entwicklung hin zu Klimaschutz, aber auch zum Zusammenwachsen der Welt. Und zusammen gedacht und zusammen verwirklicht, das ist genau der Fortschritt, den wir brauchen im Sinne der Menschen überall auf der Welt. Herzlichen Dank.
Danke, Frau Karliczek. Dann Herr Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Anja, sehr geehrter Herr Akpo, sehr geehrter Herr Kannengießer, sehr geehrte Damen und Herren, vor knapp einem Jahr haben wir die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Und als Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff setze ich mich dafür ein, dass wir die Ziele dieser Strategie möglichst schnell erreichen und zugleich die Chancen für den Innovationsstandort Deutschland bestmöglich nutzen. Und mit dem heute vorgestellten Potenzialatlas grüner Wasserstoff machen wir hier einen wirklich großen Sprung nach vorne. Der Atlas gibt uns, gibt den deutschen Unternehmen und Investoren sowie unseren afrikanischen Partnern eine interaktive Karte zur Orientierung an die Hand. Wo sind die Wasserstoffinvestitionen besonders attraktiv? Die ersten Forschungsergebnisse geben uns dabei allen Grund zum Optimismus, denn die Potenziale zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Westafrika, das hast du gerade gesagt, Anja, sind enorm. Solarenergie für 2 Cent pro Kilowattstunde in den nördlichen Regionen Westafrikas, das ist wirklich eine vielversprechende Zahl. Ein Drittel der gesamten Landfläche Westafrikas, das sind über 1,6 Millionen Quadratkilometer und damit fast 5-mal die Fläche Deutschlands, steht theoretisch für Photovoltaik auf Freiflächen zur Verfügung. Und fast 3/4 der Landfläche kommt für Onshore-Windanlagen und mehr als 10% der Küstengebiete für Offshore-Windanlagen in Frage. Auch hier zu konkurrenzfähigen Kosten. Erneuerbare Energien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff kostet in Westafrika rund 30% weniger als in Deutschland. Kurzum, für die nachhaltige Entwicklung Westafrikas bieten die Erneuerbaren riesige Möglichkeiten.
Viele westafrikanische Staaten setzen bereits verstärkt auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. Sie starten Großprojekte, teilweise mit sehr innovativen Ansätzen. Wir haben in Ghana einen Staudamm mit 400 Megawatt Leistung. Dort werden jetzt 250 Megawatt schwimmende Solaranlagen dazu gebaut. Und grüner Wasserstoff bietet Westafrika jedenfalls die große Chance, beim Ausbau eines nachhaltigen Energiesystems den Turbo zu zünden und sich den technologischen Fortschritt zunutze zu machen, Stichwort Leapfrogging. Das heißt, die Region kann unmittelbar auf zukunftsweisende Technologien setzen. Der Zwischenschritt über eine Generation fossiler Energietechnologien wird übersprungen. Und das gewinnt natürlich mit Blick auf den Klimaschutz zusätzliche Bedeutung. Denn wenn die boomenden, rasant wachsenden Volkswirtschaften auf Kohle, Öl und Gas setzen, dann schadet das dem Klima. Und ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, die Klimafrage wird sich letztlich in Afrika entscheiden. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir jetzt zusammen anpacken müssen, nachhaltiges Wachstum in Afrika ermöglichen. Die Zukunft der Energieversorgung in Afrika wird neben Investitionen in grüne Energien auch davon abhängen, ob das entsprechende technologische Know-how vor Ort verfügbar sein wird. Wir brauchen qualifiziertes Personal aus allen Bereichen, dem Ingenieurwesen, der Technik, dem Wissenschaftsmanagement und natürlich der Forschung. Derzeit ist dieses benötigte Know-how in Afrika noch nicht ausreichend vorhanden, aber das wollen und das werden wir auch ändern. Wir denken das Thema grüner Wasserstoff groß, grün und global mit allem, was dazugehört. Und deshalb investieren wir auch in kluge Köpfe und in junge Menschen vor Ort. Bildung und Ausbildung schaffen Chancen für qualifizierte Arbeit und geben damit eine Lebensperspektive. Das gilt gerade für die Wachstumsmärkte erneuerbare Energien und Wasserstoff. Und eine Maßnahme auch der nationalen Wasserstoffstrategie ist deshalb der Ausbildung vor Ort gewidmet. Das Bundesforschungsministerium hat mit dem westafrikanischen Klimakompetenzzentrum WASCAL, von dem Sie ja schon gehört haben, ein Graduiertenschulprogramm für grünen Wasserstoff ins Leben gerufen, das International Master Program in Energy and Green Hydrogen. Und mit diesem Masterprogramm wollen wir die Fachleute von morgen ausbilden. In dem zweijährigen Studiengang werden wir eine große Bandbreite der Wasserstofftechnologien und verwandter Bereiche abdecken, von der Produktion über die Speicherung bis hin zu den Wertschöpfungsketten in der Nutzung und Anwendung von Wasserstoff. Das Programm wird noch in diesem Jahr an Universitäten in der Elfenbeinküste, Niger, Senegal und Togo zum Wintersemester starten. Zunächst sollen insgesamt 180 junge Menschen aus allen 15 ECOWAS-Staaten den Masterstudiengang absolvieren. Und die Resonanz, meine Damen und Herren, ist riesengroß. Auf die ersten 60 Plätze kamen 842 Bewerbungen. Von deutscher Seite sind das Forschungszentrum Jülich und die RWTH Aachen beteiligt. Das vierte Semester ist also ein Praxissemester inklusive einer Abschlussarbeit in Deutschland geplant, damit dann auch praktische Arbeiten in der Forschung und auch in Unternehmen stattfinden können. Und am Ende des gemeinsamen Studienganges soll dann ein Doppelabschluss an der RWTH Aachen und den westafrikanischen Partneruniversitäten stehen. Wir knüpfen so ein wirklich leistungsstarkes Netzwerk von Exzellenz und Expertise zwischen Westafrika und Deutschland, eine grenzüberschreitende Wasserstoff-Community sozusagen in Wissenschaft und Wirtschaft, die zum Impulsgeber der zukünftigen Zusammenarbeit werden wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit noch enger wird. Der Wasserstoffatlas hat bereits großes Interesse auf afrikanischer Seite ausgelöst. Und das wird untermauert durch ein wirklich starkes Commitment auch vor Ort. In allen 15 ECOWAS-Staaten sind in kürzester Zeit Länderteams aufgebaut worden. Und sie haben es trotz der Pandemie geschafft, die für den Atlas notwendigen Daten zusammenzutragen und auszuwerten. Und dabei erfuhren sie jeweils große politische Unterstützung. Jedes Länderteam wurde durch einen ministerialen Vertreter verstärkt. Und so wurde bereits ein wirklich starkes Netzwerk geknüpft. Und jetzt ist die Wirtschaft gefragt, Herr Kannengießer, und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, stellvertretend für die deutschen Unternehmen, die sich in Afrika engagieren. Metropolen wie Lagos, Dakar oder Accra stehen für Wirtschaftskraft, für technologischen Aufbruch, für vielfältige Kulturlandschaft und auch für eine engagierte Zivilgesellschaft. Und die deutschen Unternehmen haben längst erkannt, dass es sich lohnt, in Westafrika zu investieren. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die heutige Pressekonferenz dazu beiträgt, den Blick eben verstärkt auf dieses aufstrebende Afrika zu lenken. Zusammen mit Unternehmen und Investoren aus Deutschland und Westafrika wollen wir noch dieses Jahr erste Demonstrations- und Pilotvorhaben starten. Sie sollen die Produktion und den künftigen Export von grünem Wasserstoff in Regionen testen, die sich dafür besonders eignen. Am 8. Juni, das hat Frau Ministerin bereits gesagt, planen wir zusammen mit dem Afrika-Verein einen Industrieworkshop in Deutschland. Und weiterhin ist noch in diesem Jahr auch ein grüner Wasserstoffgipfel in Togo vorgesehen. So schmieden wir Wasserstoffpartnerschaften. Und diese Wasserstoffpartnerschaften, die wir in Zukunft dringend benötigen, um unsere Klimaziele zu erreichen, wir sind auf Wasserstoffimporte angewiesen. Bis 2050 wird Deutschland rund 45 Millionen Tonnen Wasserstoff importieren müssen, grünen Wasserstoff. Und wenn wir unseren Lebensstandard halten und unseren wachsenden Energiebedarf nachhaltig decken wollen. Heute stellen wir nun die Ergebnisse für den Westen Afrikas vor. Und auch das hat Frau Ministerin bereits gesagt. In wenigen Monaten werden wir Ihnen auch die Ergebnisse für die 16 Staaten im Süden Afrikas vorstellen können. Ich war im Übrigen im November letzten Jahres in Namibia und Südafrika vor Ort, um vor Ort dort mit Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu sprechen und auch erste Kooperationen anzustoßen. Ich habe dort wirklich ein riesiges Interesse und eine enorme Dynamik auch persönlich erlebt. Und in den Gesprächen mit der namibischen Regierung ist besonders deutlich geworden, dass wir das Thema Wassermanagement bei der Erzeugung von Wasserstoff und seinen Derivaten wie Ammoniak oder Methanol von Beginn an mitdenken müssen. Auch darauf hat ja Frau Ministerin, liebe Anja, hast du hingewiesen. Und deshalb planen wir gemeinsam mit der namibischen Regierung die Wasserstoffproduktion mit Meerwasserentsalzung zu verbinden. Dadurch ergeben sich nicht nur neue Chancen für die Versorgung der Bevölkerung und Landwirtschaft mit Frischwasser. Auch die Nutzung der Reststoffe der Entsalzung bietet Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. So können beispielsweise Metalle wie Iridium und auch seltene Erden zurückgewonnen und weiterverwendet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wollen wir dies mit Hilfe der Forschung in einer Pilotanlage dann auch in der Praxis testen. Unsere Kooperationsabsicht mit Namibia wollen wir zeitnah auch durch eine Vereinbarung formalisieren. Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit Südafrika stimmen wir uns derzeit mit der Bundesregierung und auch mit unseren Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft ab. Wir sind gut beraten, denke ich, unsere künftige Energieversorgung jedenfalls auf eine breite Basis zu stellen. Und deshalb neben der Zusammenarbeit mit Staaten der Subsahara-Region bauen wir deshalb auch weitere strategische Partnerschaften aus, etwa mit Australien. Ja, meine Damen und Herren, die Zukunft gehört dem grünen Wasserstoff. Wir verfolgen dabei eine Doppelstrategie aus Import und Export. Wir können Wasserstofftechnologien im großen Stil weltweit exportieren. Derzeit stammt jeder fünfte Elektrolyseur aus Deutschland. Und wenn wir diesen Marktanteil im Power-to-X-Bereich halten, könnten eine 500.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Bundesministerin Anja Karliczek hat gerade von einer Win-Win-Situation gesprochen. Ich würde hier gerne noch ein weiteres Win ergänzen, denn beim grünen Wasserstoff gibt es drei Gewinner. Unsere afrikanischen Partner gewinnen grüne Energie und schlagen einen nachhaltigen Wachstumspfad ein. Deutschland gewinnt grünen Wasserstoff und Wachstum durch Technologieexporte und das globale Klima gewinnt, weil wir dank dieser Zusammenarbeit auf beiden Seiten jede Menge CO2-Emissionen vermeiden können. Vielen Dank.
Dankeschön. Mit Blick auf die Uhr bitte ich, die Statements nicht zu lang zu halten. Dankeschön. Herr Akbo, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, danke schon. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Innovationbeauftragter Kaufmann, sehr geehrter Herr Kanengiza, sehr geehrte Damen und Herren. Zu Anfang muss ich Ihnen, Frau Ministerin, und dem BMBF für die Förderung des Atlas Danke sagen. Als Projektleiter sage ich das im Namen des gesamten Teams, das sind die Kolleginnen und Kollegen am Forschungszentrum Jülich, an den Kompetenzzentren Waskal in Accra und Saskal in Windhoek sowie in den Energieagenturen der Städtegemeinschaften ECOWAS und SADC. Der Atlas ist eine wichtige Aufgabe. Es geht um die nachhaltige Entwicklung Afrikas durch erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff. Das ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Viele von uns leben in Afrika. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass sich ihre Heimat nachhaltig entwickelt. Heute leben in Afrika fast 1,3 Milliarden Menschen. Bis 2050 sollen es doppelt so viel sein. Afrika ist ein junger Kontinent. Das ist aus meiner Sicht eine unglaubliche Chance für Afrika, für Europa, für die Welt und den Kampf gegen den Klimawandel. Ich selbst komme aus Nigeria. Ich weiß, wie viel Ideen junge Leute haben können. Für uns sind neue Technologien selbstverständlich. Wir sind offen. Wir investieren in sie und treiben sie vorwärts. Wir wollen mit ihnen unsere Zukunft gestalten. Nicht umsonst gibt es in Afrika daher ein sehr starkes Start-up-Szene. In Afrika geht alles mit dem Smartphone, ob Nachrichten oder das Bankkonto. Alles ist digital und mobil. Das müssen wir jetzt auch bei der Energie schaffen. Der Potential Atlas ist daher ein visionäres Projekt. Ihr macht Wasserstoff zu einem Zukunftsthema in Afrika. Was macht den Potential Atlas so besonders und wichtig? Ich sehe 5 Punkte. Punkt 1, Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Das Projektteam hat Expertinnen und Experten aus Deutschland und 31 afrikanischen Städten zusammengebracht. Und das über Disziplinen und Sektoren hinweg. Das ist ein starkes Netzwerk. Punkt 2, der Atlas entsteht bottom-up. Wir haben mit 31 Länderteams unsere Leute vor Ort, die ganz gezeigt die lokalen Besonderheiten und Bedarf erfassen. Wir nutzen lokales Know-how. Und das sieht man an den Ergebnissen. Die gemeinsame Entwicklung bindet afrikanische Staaten von Anfang an in alle Prozesse ein. Wir haben zusammen in die Indikatoren entwickelt und bewertet. Und das unter Einbeziehung aller Stakeholder. Das unterscheidet uns von energiegroßen Projekten von früher. Punkt 3. Wir haben Ownership in Afrika geschaffen. 31 Landesteams, das heißt 31 Mal viele Gespräche mit Menschen vor Ort, um ihre Input zu berücksichtigen. Der Atlas trägt also ganz klar eine afrikanische Handschrift. Und das ist wichtig. Von Stadtpräsidenten, Premiers bis zu Ministern, sie kümmern sich persönlich um den Fortschritt bei den Arbeiten und haben aktiv unterstützt. Der Potential Atlas wird in den höchsten Ebenen politisch diskutiert. Viele Länder arbeiten jetzt an eigenen Wasserstoffstrategien. 4. Es geht um nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz. Auch in Afrika macht man sich Sorgen um das Klima. Der Kontinent ist jetzt schon am stärksten vom Klimawandel betroffen. Und daher ist richtig, dass wir beim Potential Atlas nicht nur auf das wirtschaftliche Potenzial vom grünen Wasserstoff schauen. Es geht immer auch ums Klima. Punkt 5. Made in Germany ist ein Marker. Afrika vertraut Deutschland. Gerade wenn es um Umweltschutz, Klima und Energie geht. In vielen Ländern ist man überzeugt, wenn jemand Energie wenden kann, dann Deutschland. Deutschland ist ein verlässlicher Partner Afrikas. Frau Ministerin, für uns ist der Potential Atlas ein großer Schritt nach vorne. Die Bereitschaft, der Wille und der Wunsch, jetzt gemeinsam weiter voranzugehen, ist überall da. Mit dem Atlas haben wir eine solide Grundlage geschaffen. In Afrika ist die Erwartung, auf dieser Basis weiterzumachen. Man hofft jetzt auf konkrete Projekte. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Kanngießer, bitte.
Ja, last but not least, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, Innovationsbeauftragter Kaufmann, sehr geehrter lieber Herr Agbo, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, aus Sicht der in Afrika tätigen deutschen Wirtschaft, und das sind ja über 500 Unternehmen, die bei uns organisiert sind, die ersten Teilergebnisse des Wasserstoffatlas kommentieren zu dürfen. Ich möchte mich hier auch explizit bei Ihnen, Frau Ministerin, Ihrem Haus, dem Forschungszentrum Jülich, für die von Anfang an sehr konstruktive und offene Zusammenarbeit bedanken. Der Wasserstoffatlas ist definitiv eine verdienstvolle und wichtige Initiative. Ich denke, die Ministerin hat es sehr deutlich gemacht. Wir brauchen für die Erreichung unserer ambitionierten wie notwendigen Klimaschutzziele Energie aus sauberen Quellen. Wir wissen, dass mittel- und langfristig kein Weg an dem Energieträger Wasserstoff vorbeiführen wird und dass wir diesen in großen Teilen werden importieren müssen. Deswegen ist es gut, dass Deutschland auf diese Technologie bereits heute setzt. Die Wasserstoffstrategie ist dabei der zentrale Baustein. Wir als Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft begrüßen es, dass die Bundesregierung hier nicht nur auf die Produktion von Wasserstoff in Deutschland setzt und vor allem, dass Afrika als Produktionsstandort auch durch den Wasserstoffatlas und andere Projekte eine wichtige Rolle spielt. Dies ist vor allem aus zwei Gründen sinnvoll. Wir können nämlich erstens die wirtschaftliche Entwicklung unseres Nachbarkontinents einen massiven Schub geben. Der Wasserstoffatlas ist von Beginn an ein Projekt gewesen, das nicht nur für, sondern eben auch mit Afrika angelegt wurde. Und Herr Agbo hat ja einige Felder der Kooperation angesprochen, ebenso wie Frau Karliczek und Herr Kaufmann. Das bedeutet, dass hier, anders als bei früheren Projekten, immer auch der Nutzen für die afrikanischen Länder und die Menschen dort die Zielsetzung ist, die aber zugleich auch in unserem eigenen, ureigenen wirtschaftlichen Interesse liegt. Mit Wasserstoff können in Afrika die verschiedensten Produkte erzeugt werden, um nur ein Beispiel dieses gemeinsamen Nutzens zu beschreiben. Grünes Erdgas oder auch synthetische Kraftstoffe beispielsweise. Für beide Produkte existiert eine erprobte Infrastruktur für Transport und Vertrieb. So erreichen wir über den Hebel Wasserstoff, dass die lokale Wertschöpfung gestärkt und Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Die Einnahmen aus der Produktion und auch aus dem Export können vor Ort investiert werden, um den Wohlstand und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Es entstehen aber zweitens daneben wichtige neue Märkte für deutsche Unternehmen, deren Präsenz in Afrika und vor allem auch in Westafrika und ganz speziell im frankophonen Westafrika noch deutlich ausbaufähig ist. Deutschland ist Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir sind aber leider noch nicht Vorreiter beim Export unserer Kompetenz in diesem Bereich. Hier bieten sich noch sehr viele Möglichkeiten für deutsche Unternehmen, denn es ist klar, die Industrialisierung, die Afrika so dringend benötigt, kann mit Blick auf das Klima nicht auf der Basis von Kohle, Öl und Gas erfolgen. Wir brauchen die klimaneutrale Industrialisierung in Afrika und die deutsche Wirtschaft kann hier ein ganz, ganz wichtiger Akteur werden. Deutsche Unternehmen, besonders im Energiesektor, verfügen über Know-how und modernste Technologien. Die Produktion von grünem Wasserstoff bietet Chancen für deutsche Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Technologieerzeugung, Speicherung, Infrastruktur, der Verwendung einschließlich der Logistik, aber auch der Weiterverarbeitung zu synthetischen Kraftstoffen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Unternehmen das Potenzial für die Gewinnung von grünem Wasserstoff in Afrika entdecken und dort zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland und für die Länder auf unserem Nachbarkontinent investieren. Der Wasserstoffatlas hilft dabei, konkrete Projekte zu identifizieren und Investitionen vorzubereiten und umzusetzen. Lassen Sie mich am Ende aber noch einige Punkte ansprechen, die aus Sicht der Unternehmen wichtig sind und nun für die Umsetzung von Projekten umso wichtiger werden. Und das sind Punkte, die bei dem Thema Ausbau von erneuerbaren Energien in Afrika auch über das Thema Wasserstoff hinaus von großer Bedeutung sind. Es gilt zunächst, den gemeinsam gestarteten Weg weiterzugehen, den Politik, Forschung und Industrie in enger Kooperation begonnen haben. Ich bin überzeugt davon, dass Ihr Ministerium erkannt hat, Frau Ministerin, dass es eben nur gemeinsam geht. Das muss sich jetzt aber dann auch in der Phase der Umsetzung in konkreten Projekten zeigen und bewähren. Dafür müssen deutsche Unternehmen gezielt unterstützt werden, gemeinsam mit afrikanischen Partnern maßgeschneiderte Lösungen für die Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Dafür muss aber auch sichergestellt werden, dass vor allem deutsche Unternehmen an den Projekten beteiligt werden. In der Vergangenheit ist es nicht selten vorgekommen, dass vor allem internationale Wettbewerber von aus Deutschland über Geberstrukturen finanzierten Projekten profitieren. Damit das in diesem Fall anders wird, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wir brauchen unkonventionelle, flexible Förderinstrumente, eine kraftvolle außen- und außenwirtschaftspolitische Flankierung und die Bereitschaft deutscher Unternehmen, sich auf diesem Feld zu engagieren. In Regionen, die noch nicht alle so gut kennen und in denen gerade die politische Flankierung von besonderer Bedeutung ist. Und insofern ist, glaube ich, dieses Ministertreffen, was Sie erwähnt haben, ein wichtiger Schritt auf dem Weg. Viele Unternehmen aus dem Energiesektor sind zwar bereits in Afrika aktiv, der deutsche Mittelstand tut sich aber immer noch schwer. Vor allem, weil Banken kaum Möglichkeiten haben, solcherlei Engagements in sogenannten Risikoländern zu finanzieren, wenn es keine geeigneten Garantien des Bundes oder auch der EU gibt. Der Afrika-Verein plädiert daher schon seit Jahren dafür, Investitionsgarantien insbesondere für Vorhaben mit positiver Auswirkung auf Emissionen und Klimaschutz deutlich auszuweiten oder besonders günstige Konditionen bei der deutschen Exportkreditversicherung bei den sogenannten Hermes-Bürgschaften zu gewähren. Da gibt es erste Schritte, aber das reicht für eine wirkliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie auf diesem Feld noch nicht aus. Es ist deshalb sehr begrüßenswert, dass das Bundesforschungsministerium hier auch Mittel aus dem Konjunkturpaket einsetzen will. Der Ansatz von mehreren 100 Millionen € ist hierfür ein guter Weg. Denn eines haben unsere Unternehmen klar gemacht. Es braucht nicht immer nur Pilot- oder Testprojekte in kleineren Dimensionen. Die Technologie ist ja im Grunde ausgereift und einsatzfähig, auch und gerade in großem Maßstab. Die Industrie ist prinzipiell auch bereit, solche Projekte anzugehen. Zuletzt sollte es gerade vor dem Hintergrund gerade des soeben vorgestellten neuen Klimaschutzgesetzes eine Überlegung wert sein, ob wir Europäer mit Afrika eine umfassende Klimapartnerschaft eingehen, etwa dadurch, dass der Kontinent in den Handel von CO2-Zertifikaten eingebunden wird. Das könnte Investitionen in klimaneutrale wirtschaftliche Entwicklung dort massiv stimulieren. Es wäre ein weiterer Anreiz, in den afrikanischen Ländern zu investieren, dort Arbeitsplätze zu schaffen und für Energie für Afrika und Deutschland zu sorgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den weiteren Weg.
Dankeschön, Herr Kanngießer. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jessen, bitte.
Frau Ministerin, ich habe zwei Fragen. Zum einen, Sie haben vorhin in einer kurzen Bemerkung gesagt, Desertec sei gescheitert. War, glaube ich, vor 12 Jahren ungefähr beim Beginn des Projekts dabei, habe es begleitet und habe mitbekommen, dass Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres Desertec sagt, wir sind umgeschwenkt und setzen auf eine Wasserstoffstrategie. Also das Projekt existiert offenbar weiterhin. Bedeutet Ihr Satz, dass die Bundesregierung Desertec nicht mehr als einen adäquaten Partner in der MENA-Region ansieht, wenn es so ist? Warum nicht? Und zum Zweiten, wo finden wir diesen Atlas? Ich habe es versucht zu googeln, bislang vergeblich. Ich finde nur Projektbeschreibungen. Bin ich dumm?
Also das Erste ist, es geht ja darum, dass man damals daran gegangen ist, dass man gesagt hat, man will halt, also man hat das fixe Projekt sich vorgenommen und hat gesagt, wir wollen es so umsetzen. Und das ist ja der Punkt, wo wir sagen, man kann das nicht von hier aus komplett zu Ende planen, sondern wir müssen es mit denen, die es vor Ort letztendlich betreiben müssen auf Dauer, dann auch entwickeln. Und das ist ja genau der Unterschied, wo wir heute im Sinne einer Partnerschaft rangehen. Deswegen haben wir ja ganz bewusst auch heute das Wort Partnerschaft in die Überschrift gesetzt, weil es am Ende nur gut werden wird, wenn man daraus Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort generiert und nicht von uns aus hier sagt, wir haben jetzt einen fertigen Plan in der Tasche und gehen dann dorthin und versuchen das, was wir hier uns vorstellen, 1:1 umzusetzen. Am Ende werden die Dinge nur erfolgreich sein, wenn wir sie vor Ort mit den Partnern entwickeln. Es fängt ja letztendlich schon dabei an, dass sich die Länder mit ihrer eigenen Bevölkerung immer überlegen müssen, wie viel brauchen sie denn für, ich sag mal, auch andere Fragen, Versorgung der Bevölkerung, nicht nur im Energiebereich, sondern vielleicht auch im Nahrungsmittelbereich. Das war der Gedanke dahinter, dass man eben mit der Form, wie man damals daran gegangen ist, gescheitert ist. Dass man grundsätzlich sagt, mit den Partnern, die beim Lasertech-Projekt dabei waren, zu sagen, man stellt das auf neue Füße. Wir unterstützen alles, was das Thema Klimawandel oder Klimaschutz befördert, klimaneutrale Energien zu produzieren. Ich habe ja eben die Dimension dessen deutlich gemacht, was wir vor uns haben und wie sehr wir im Grunde auch darauf angewiesen sind, in klimagünstige Regionen zu gehen, wo eben nachhaltige Energieproduktion, ob durch Wind oder durch Sonne, wesentlich einfacher und wesentlich kostengünstiger zu organisieren ist, als das hier in unseren Breiten ist. Insofern würde ich niemals sagen, wir versuchen nicht einen neuen Angang, wenn das gewünscht ist. Aber das Projekt, wie es damals aufgesetzt worden ist, hat ja eben nicht funktioniert. Deswegen der Rückgriff auf das Desertec-Projekt. Das Zweite ist, dass der Potenzialatlas, denke ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, auf unserer Homepage gestellt wird, kommt. Wir müssen ihn ja erstmal vorstellen. Und das nächste ist, dass wir ihn, denke ich, auch über andere Seiten dann verlinken werden, sodass man ihn vielfältig findet.
Dann habe ich eine Frage, die online reingekommen ist, und zwar von Igor Steinle von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Frage zu Wasserstoff anderer Herkunft an Frau Karliczek und Herrn Kaufmann. Es wird noch viele Jahre dauern, bis ausreichend grüner Wasserstoff zu vertretbaren Preisen verfügbar sein wird. Sollte Deutschland in den kommenden Jahren nicht stärker auf blauen und türkisenen Wasserstoff setzen, damit schnell ein Markt, Nachfrage und Angebot entstehen?
Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die gesamte Wasserstoffproduktion, gerade auch im grünen Wasserstoff, voranzutreiben. Dass wir auf dem Übergang hin zu einer grünen Wasserstoffwirtschaft einige Kompromisse machen müssen, das wissen wir. Parallel sind wir zum Beispiel auch mit unserem Transportprojekt, wir haben ja einen Ideenwettbewerb ausgelotet, grüner Wasserstoff, wo ein Transportprojekt dabei ist, wo wir testen, dass eben auch unsere Netze überhaupt leistungsfähig sind, in Gänze grünen Wasserstoff aufzunehmen. Deswegen werden wir ja diese Frage, wie wird der produziert, nicht nur, ich sag mal, beantworten können, wenn wir das Endziel schon vor Augen haben, sondern wir werden den Weg dahin gestalten müssen. Und auf dem Weg dahin werden wir einige Kompromisse machen müssen. Wichtig ist doch, dass das Ziel für alle klar ist, was wir erreichen wollen, nämlich wirklich nur nachhaltigen grünen Wasserstoff am Ende zu nutzen und dass wir auf dem Weg dahin eben gucken, wie wir das überhaupt gestalten können. Wir müssen uns ja nicht nur mit der Produktion auseinandersetzen, wir müssen uns mit dem Transport auseinandersetzen, wir müssen uns mit den Netzen auseinandersetzen, wir müssen uns mit der Frage der Abnehmer auseinandersetzen. In der Industrie wird in ganz unterschiedlicher Form hinterher die Abnehmerseite sich aufstellen. Und diese Dinge alle neu zusammenbringen, das wird ein Mammutprojekt, das wird bestimmt viele Kompromisse und viele Zwischenschritte erfordern. Aber das Ziel ist doch am Ende klar, dass wir mit Afrika eine wirklich grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen wollen. Möchtest du noch das ergänzen?
Ja, vielleicht kurze Ergänzung. Den türkisen Wasserstoff gibt es ja noch nicht. Es ist noch in einem Forschungsstadium. Wir haben ein Forschungsprojekt mit BASF zur Herstellung von türkisem Wasserstoff. Also wird wahrscheinlich nicht für Ende des Jahrzehnts überhaupt in größeren Mengen zur Verfügung stehen. Und blauer Wasserstoff hat ja die Ministerin ausgeführt. Länder wie Norwegen und Holland planen, blauen Wasserstoff anzubieten als Commodity auf einem Markt. Wird dann wahrscheinlich auch Abnehmer finden. Aber klar ist, dass wir mit unserer nationalen Wasserstoffstrategie nicht die Produktion von blauem Wasserstoff fördern werden, sondern wir unterstützen die Produktion von grünem Wasserstoff. Und dann mittelfristig ist ohnehin das Ziel eine grüne Wasserstoffwirtschaft. So kann man das, denke ich, zusammenfassen.
Dann Frau Gierschick, die nächste Fragestellerin.
Bitte. Ich hätte gerne zwei Fragen an Frau Karliczek und gleich noch eine Frage an Herrn Agbo. Frau Karliczek, erste Frage. Herr Kannegießer hat gefordert, Exportförderungen etc. etc. Haben Sie denn schon konkrete Investoren zum einen, die sich für eine Mitarbeit an diesem Projekt interessieren? Erstens. Zweitens, wenn die Projekte so zustande kommen, gehen Sie davon aus, dass sich darauf auch auf das CO2-Budget in Deutschland eine Anrechenbarkeit ergibt?
Also das Erste ist, dass wir schon intensive Gespräche führen. Wir sind übrigens auch in unseren Forschungsprojekten mit 230 Partnern inklusive, also bei allen drei Projekten unterwegs, da wo auch die Industrie sehr, sehr stark eingebunden ist. Das Projekt Elektrolyseure in den Industriemaßstab zu bringen, wird im Wesentlichen von einem Unternehmen letztendlich geführt. Und da gibt es auch sehr viele, die heute in dem Bereich, also diese Umwelttechnik ist in Deutschland sehr, sehr stark. Da gibt es ganz viele Player, die gerne bereit sind, mit uns da auch gemeinsam jetzt was auf die Beine zu stellen. Das Zweite ist, dass wir uns dann, und das ist eben auch der Grund, ich komme heute Morgen, habe ich einen Besuch gehabt im Nationalen Wasserstoffrat, weil wir natürlich alle Seiten der Bundesregierung brauchen. Diejenigen, die für die Regulation verantwortlich sind, genauso wie die, die für die Technologieförderung, wie wir verantwortlich sind, wie auch eben die Frage, was brauchen wir zum Beispiel dann auch noch bei den Netzen an Unterstützung. Diese Fragen, das ist genau das, was der Wasserstoffrat im Einzelnen beantworten muss, wie wir diesen Weg von der Strategie bis hin zur Umsetzung dann im Einzelnen gehen können. Und wenn es am Ende Unterstützung braucht, damit es erfolgreich wird, ja, wir müssen Prioritäten setzen. Und eine große Priorität, wenn es nach mir geht, wird in der nächsten Legislaturperiode darauf liegen, dieses Projekt zum Erfolg zu machen, weil es für Deutschland einen gigantischen Sprung wirtschaftlich nach vorne bringt, weil es zeigt, dass eben diese grüne Wasserstoffwirtschaft dann eben auch wettbewerbsfähig ist, wenn das klappt. Und das Zweite ist, dass wir eben dadurch auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es in der Vergangenheit getan haben, auch Unterstützung für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Welt generieren können. Wir dürfen ja alle anderen Fragestellungen, mit denen wir uns in den letzten Jahren auseinandergesetzt haben, nicht ausblenden. Die sind ja alle noch da. Und deswegen ist so dieses Projekt, die nationale Wasserstoffstrategie wirklich in die Umsetzung und zum Erfolg zu bringen. Das hat ganz viele positive Facetten. Wenn wir über Flüchtlingskrise nachdenken, wenn wir über, Herr Akpo hat es eben sehr schön gesagt, bei uns zu Hause wird es immer heißer und es wird immer schwieriger, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Auch das ist ein Beitrag, den wir dann aus Deutschland heraus für die Welt leisten können. Und ich glaube, da haben wir auch einfach eine Verpflichtung.
Und dann hätte ich die Frage an Herrn Akpo.
Gerne.
Sie sprechen ja davon, diese Kooperation ist auch für vor Ort wichtig. Was erwarten Sie konkret an Hilfen für jenseits des Masterprogramms, was jetzt vorgestellt wurde? Was erwarten Sie konkret an Hilfen für Ausbildung vor Ort? Und das Zweite ist, was erwarten Sie konkret von Technologietransfer vor Ort, dass auch afrikanische Firmen eben in großem Stil einsteigen?
Okay, danke schon. Entschuldigung, ich,
no problem.
Ich mag Antwort auf Englisch. Ist einfacher für mich. So, like I said in my speech, there is a big expectation and interest in the African countries to partner with Deutschland. So in terms of a partnership, really, this is a partnership we, from the continent, people look at partnership that's of a mutual benefit, of a win-win situation. So if it's in the direction of producing green hydrogen, we are looking at partnership that supports the local industry, that also supports the production of green hydrogen, or electricity from renewable energy, either to support energy access or even to support local industry. But then also the possibility to export. So for the local people, this is the important point, that we have a partnership that brings benefits to both sides. In terms of know-how, Herr Kaufmann already mentioned, there is this graduate school that will be starting soon. And the idea is to build up local capacity within the countries so that if really the technology takes off in terms of production and all the other things that would follow, then you would have the local people. You would build up a critical mass to sustain the technology on ground. So to summarize, really, like I said earlier, what's important for the people is partnership. And Deutschland is a big and a very important partner for Africa, you know, based on our relationship that has been over the years, based on the know-how also that's here in Deutschland.
Gut, dann habe ich eine Frage von Nabila Lalé von Energate. Und zwar fragt sie nach dem Thema Wasserstoffimporte. Wann können es die ersten Wasserstoffexporte aus Westafrika nach Deutschland geben? Und sie fragt weiterhin, welche Mengen an Wasserstoff will Deutschland voraussichtlich aus Westafrika erhalten?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, das zu quantifizieren. Wir sind ja jetzt dabei, dass wir erst mal wissen, in welchen Ländern die geografischen und auch die politischen und auch die sozioökonomischen Bedingungen so gut sind, dass man diese Projekte starten kann. Man muss jetzt eben mit den Partnern wirklich in Vertragsverhandlungen, in Gespräche gehen, wo das dann wirklich zum Einsatz kommt. Das ist der nächste Schritt. Und wie die Menge dann ist, ich habe ja eben schon mal klargemacht, wie groß die Möglichkeit ist, wie groß das Potenzial ist. Und dass wir in den nächsten Jahren mit steigenden Energiemengen zu kämpfen haben werden, aufgrund der Digitalisierung schon alleine, wenn ich sehe, was die Rechnerkapazitäten an Energiemengen verbrauchen, dann ist klar, dass wir das also selbst mit bester Forschung nicht ganz so schnell wieder runterleveln können, sodass wir eben diese Frage von, wie viel Energie brauchen wir, im Moment noch gar nicht abschließend beantworten können. Und deswegen würde ich sagen, je mehr, je besser. Damit entspannen wir natürlich das Thema auch bei uns im Land.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Und Herr Jessen nochmal.
Ich habe zwei sozusagen technologische Fragen. Das eine ist, Sie brauchen zur Herstellung auch grünen Wasserstoffs große Mengen an Wasser. Wie wird das generiert? Es gab die Idee über Meerwasserentsalzungsanlagen. Ist das der Ansatz oder ein anderer? Und zum Zweiten, der Transport von Kontinent zu Kontinent geht, glaube ich, überhaupt nur, wenn verflüssigt wird. Das bedeutet nochmal A, Prozesse, die anspruchsvoll sind, und B, Transportkapazitäten, die sehr hochdruckwiderstandsfähig sein müssen. Es gibt, glaube ich, noch nicht, das ist was anderes als einen Öltanker zu bauen. Wie weit sind Sie oder auf welchen Ebenen werden diese technologischen Voraussetzungen für einen Einsatz im großen Stil bearbeitet? Wie sieht da der Zeithorizont aus?
Ich gebe das mal direkt weiter an meinen Innovationsbeauftragten, weil das ist genau das, was den die ganze Zeit umtreibt.
Ja, zwei sehr spannende Fragen. Also allen ist natürlich klar, dass das Thema Wassernutzung von entscheidender Bedeutung ist. Das Thema haben wir im Übrigen nicht nur jetzt in Afrika, West-Südafrika, sondern auch in vielen anderen Ländern, die viel Sonne haben, viel Wind, aber eben wenig Wasser. Und deshalb forschen wir und wollen auch weiter erforschen, zum Beispiel auch mit Namibia oder auch anderen Ländern, die auch die direkte Nutzung von Meerwasser in der Elektrolyse. Das wäre natürlich der Durchbruch, wenn das gelingen würde, dass wir mit Salzwasser sozusagen das hinbekommen. Da sind wir noch also dabei, jetzt Forschungsprojekte auch aufzusetzen. Solange das nicht gelingt, müssen wir entsalzen. Die Kosten sind aber relativ überschaubar. Da gibt es auch schon entsprechende Rechenmodelle, gerade auch für Afrika. Transport haben wir eine große Machbarkeitsstudie mit Australien, wo wir auch diesen Monat noch erste Ergebnisse vorstellen wollen, nämlich in welchem Derivatzustand und zu welchen Kosten wir eben grünen Wasserstoff verschiffen können. Jetzt nicht als Wasserstoff, sondern als Ammoniak oder Methanol, möglicherweise auch flüssigen Wasserstoff oder mit einer neuen Technologie wie diese LOHC-Technologie aus Nürnberg. Das wird gerade sehr genau untersucht. Die ersten Berechnungen ergeben, dass wir selbst beim Transport aus Australien Transportkosten von nur 2-5% haben, wenn wir jetzt Methanol und Ammoniak uns anschauen. Also die Transportkosten sind wirklich dann fast vernachlässigbar. Aber wir brauchen natürlich die Infrastrukturen, wir brauchen die Schiffe, wir brauchen die Hafeninfrastrukturen, wir brauchen die Umwandlungsinfrastrukturen. Aber da ist wirklich jetzt diese Machbarkeitsstudie High Supply, die wir mit Australien in Zusammenarbeit übrigens mit der deutschen Industrie aufgesetzt haben, sehr interessant und sicherlich auch wegweisend für den Import von Wasserstoff aus anderen Ländern per Schiff. Also insoweit, da können wir Sie bald schon auch mit weiteren Informationen versorgen. Aber das wird wirklich sehr, sehr genau untersucht, was hier die besten Transportoptionen aus Übersee sind.
Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Online sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Ministerin Karliczek, Herr Kaufmann, Herr Kannegießer und Herr Akpo. Dankeschön fürs Kommen in die Bundespressekonferenz.